die Annahme ist der größte Feind des Vertrieblers. Mhm. Also anstatt, dass ich mir Sorgen mache, der Kunde könnte dies oder jenes nicht wollen oder mir irgendwelche Gründe suche, ohne dass ich sie validiert habe in der Praxis, warum ich jetzt keinen Call mache, nicht nochmal Follow-up mache, nicht jetzt versuche, bereits schon den Abschluss herbeizuführen, dass ich es einfach probiere in der Praxis. Um den Kunden generell mal aufmerksam zu machen auf eine Lösung, ja, also ein Problem und ein Lösungsbewusstsein herzustellen, sag ich immer, musst du eigentlich keine Ahnung haben von dem, was du da verkaufst, weil...
Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Und heute geht's die ganze Zeit intensiv um das Thema Vertrieb. Was sind Engpässe im Vertrieb? Wie kann man die lösen? Was sind typische Fehler? Was ist bei Systemvertrieb insgesamt überhaupt wichtig? Was kann man da alles machen? Was sind Fehler? Wie kriegt man viel rausgeholt? Was ist aber auch die Rolle von KI, von Verkaufspsychologie und so weiter? Ich habe mir da Verstärkung geholt, nämlich der Leon Püker von Sales Hub ist da. Schön, dass du die weite Reise hier auf dich genommen hast, ins Studio zu kommen hier.
Genau. Danke, hier zu sein. Ich freue mich.
Ja, ihr unterstützt ja auch Kunden dabei, diese Engpässe im Sales zu lösen, weiter zu skalieren, ne, und dann auch zu wachsen, ne, mit höheren Umsätzen. So, ne?
Richtig, ja. Genau.
Sehr cool. Ja, wie kommst du überhaupt zu dem, was du machst? Du hast ja wahrscheinlich nicht in der Grundschule gesagt, ich unterstütze jetzt da Sales-Teams, guck, wie sind die KPIs, bring die nach vorne oder so. Wie war so dein Weg so in den letzten Jahren so? Wie bist du dazu gekommen?
Weißt du es eigentlich oder erzähle ich es jetzt auch dir zum ersten Mal?
Nee, ich glaube, wir kennen uns eigentlich schon sehr lange, ne? Ja. Virtuell zumindest. Kann gut sein. Nee.
Okay. Nee, ganz einfach.
Oder vielleicht erinnere ich mich, wenn du es jetzt sagst. Ja.
Nee, ich habe mit 20, Anfang 20 ziemlich genau, mit 20 eine Stelle im Opening angenommen. Opening für diejenigen, die den Begriff zum ersten Mal hören. Ganz einfach die Kontaktaufnahme und erste Überzeugung für einen Lead, der sich eingetragen hat oder auch Kaltakquise. Mhm. Da habe ich angefangen im Vertrieb bei einem Bauträger und Projektentwickler, der auch eine eigene Unternehmensberatung hatte, mittlerweile auch deutschlandweit ein paar Standorte hat. Und cool. Habe dort als völliger Quereinsteiger losgelegt. Mhm. Das war damals zu Corona-Zeiten, war ich mit dem Chef gemeinsam bei ihm im Homeoffice und habe ihm zugehört bei den Gesprächen und habe das dann schrittweise übernommen. Und habe dann aber eine wahnsinnige Leidenschaft für den Sales entwickelt, auch wenn ich jetzt noch weiß, dass ich am Anfang das Skript vor mir hatte. Wir hatten damals schon ein System, ja, und ein Skript. Und ich habe mich gar nicht getraut, den ersten Anruf zu machen. Also auch auf so habe ich mal angefangen. Mhm. Jedenfalls kam dann das eine zum anderen und dann sind wir in unserer Nische Consulting für Immobilienunternehmer, Projektentwickler, Bauträger, institutionelle Investoren, Marktführer geworden. Mhm. Und ich habe ein Sales-Team aufgebaut von knapp 10 Menschen, also 10 Mitarbeitern.
Cool.
Zum Peak damals in unserem High-Ticket-Bereich knapp 700.000 Euro Monatsumsatz gemacht und dann nach 2,5, 3 Jahren gekündigt und meine eigene Agentur gegründet, Sales Hub to Be, mit der wir heute am Markt seit über 4 Jahren aktiv sind. Genau.
Mhm. Ja, cool. Was nimmst du von früher noch mit so aus der alten Zeit? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, das sind so ganz wichtige Learnings? Ne? Ist ja auch normal, ich glaube, das kennt jeder, dass man dann auch bestimmte Sachen gerade am Anfang noch nicht so funktionieren oder so. Ja. Was gab es so Learnings aus der alten Zeit noch, die du jetzt noch so nutzt?
Also ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder unserem Vertriebspersonal mitgebe, die Annahme ist der größte Feind des Vertrieblers. Mhm. Also anstatt, dass ich mir Sorgen mache, der Kunde könnte dies oder jenes nicht wollen oder mir irgendwelche Gründe suche, ohne dass ich sie validiert habe in der Praxis, warum ich jetzt keinen Call mache, nicht nochmal Follow-up mache, nicht jetzt versuche, bereits schon den Abschluss herbeizuführen, dass ich es einfach probiere in der Praxis. Mhm. Ja, und damit geht auch einher, dass ich eine höhere in die Hand nehme, Schlagzahl bringe und einfach eine hohe Frequenz fahre, viele Wählversuche, viele Kontaktversuche, viele Gespräche, viele Touchpoints mit dem Kunden führt auch zu unweigerlich am Ende mehr Ergebnis. Mhm. Und dass dieses Feinschleifen und den Vertrieb effizienter machen und weiter systematisieren, dass es by doing erfolgt. Okay. Also ganz generell. Warum? Weil das war, was ich als Hebel haben konnte mit 20 Jahren.
Ja.
Also was mir an Erfahrung und Produktverständnis gefehlt hat, habe ich halt kompensiert durch einfach super starken Fleiß, Tag und Nacht gearbeitet, den Kunden auf die Nerven gegangen, was dann aber auch dazu geführt hat, dass halt ich viel abgeschlossen habe, weil ich halbknäckig war. Und das ist das, wo ich mich immer wieder dran erinnere, auch mittlerweile, was hat mich damals in meiner Position als Vertriebler erfolgreich gemacht, das auch jetzt als Unternehmer an den Tag bringen und auch bei unseren Vertrieblern anweise, hey, geh die extra Meile, gib Gas und setz dich hier durch über viel Frequenz.
Mhm. Okay. Meinst du dieses typische auch Annahmen, wir nennen das bei uns immer so halluzinierend, ne? Dass man halt denkt so, okay, der Klassiker ist ja, das könnte jetzt nerven, wenn ich jetzt zum dritten Mal diese Woche anrufe.
Ja.
Oder ja, vielleicht macht der das und das, deswegen, oder ist vielleicht in einem anderen Training, ne? Deswegen passt das nicht. Gut, gibt genug, die auch in mehreren Trainings gleichzeitig sind oder sonst was, ne? Das ist das, was du meinst, ne?
So. Ja, richtig, genau.
Ja, dass man da diese Annahmen hat. Okay.
Richtig.
Also Hartnäckigkeit auch wichtig. Sehr schön, genau. Was sind so typische Engpässe und Fehler, die du so siehst und beobachtest bei euren Kunden oder auch generell im Markt, wo du siehst, so boah, das sind typische Engpässe im Sales, die entstehen, aus welchen Gründen, das sind typische Fehler, die gemacht werden, also nicht nur auf Gesprächsebene, sondern ihr unterstützt ja auch mehr, ne? Also wenn es um die ganzen Prozesse geht, Automatisierungen, du arbeitest ja auch, ihr arbeitet ja auch viel mit KI, ne? Genau. Was sind so typische Sachen, die du häufig erlebst, wo du denkst, oh, da, das sind typische Fehler so.
Ja, okay. Ich glaube, ich bin ähnlich wie ihr auch super kritisch. Ja, das heißt, ich schaue mir ganz genau immer das Detail an. Lass uns mal die Frage noch ein Stückchen vertiefen, dass ich genauer darauf antworten kann. Mhm. An welches Szenario zum Beispiel denkst du?
Ja, nehmen wir mal erstmal das Thema Gespräche so, ne? Du hast schon angesprochen, so halluzinieren, ne?
Ja.
So, ne? Das ist so der Klassiker. Genau, natürlich gibt es natürlich auch so Sachen wie, dass man irgendwie was verkauft, der jetzt in dem Sinne nicht qualifiziert ist.
Got it. Richtig, genau. Richtig. Also wenn wir jetzt die Telefonisten uns anschauen, die Termine vereinbaren und Leads öffnen, also openen und qualifizieren, die ja über eine hohe Frequenz gehen, also viele Telefonate jeden Tag führen, dann ist ein Hebel, der bei fast allen gezogen werden kann, bei fast allen Mitarbeitern und entsprechend auch Firmen, dass Mitarbeiter in einem Gespräch, wenn ein Lead nach dem Anruf oder während dem Telefonat den ersten Einwand vorbringt oder einen Vorwand, beispielsweise, hey, du hast dich bei uns eingetragen für das Thema 123. Mhm. Was war denn der Grund? Und dann kommt das Feedback vom Kunden, ja, ist nicht mehr interessant, ne, so als Abwehrhaltung. Die meisten Vertriebler machen den Fehler, kann jeder jetzt mal an seinen eigenen Sales denken und dann die Analysen, die biegen dann rechts ab und sagen, ja, okay, erstens, die gehen auf den Einwand ein, ja, warum ist es nicht mehr interessant und holen sich nochmal eine negative Ablehnung. Mhm. Oder aber nehmen das hin und sagen, ja, alles klar, gut, dann melde ich mich nochmal künftig oder ich schicke dir nochmal Unterlagen zu. Mhm. Das ist der falsche Weg, weil ich komme nicht auf den initialen Grund der Eintragung zurück oder warum der Lead initial konvertiert hat. Okay, völlig in Ordnung, ja, also Statement of Empathy, völlig in Ordnung, aber einfach Interesse halber, warum hast du dich denn bei uns gemeldet? Ja, also auf den ersten Einwand, ich akzeptiere das, ist nicht mehr interessant, okay, verstehe, aber warum hast du dich denn gemeldet bei uns?
Ja.
Und komm darüber wieder in ein Problem rein,
dass
der Kunde öffnet. Und dann öffnet sich das Gespräch wieder ganz anders.
Kann ja auch sein, dass er auch völlig vergessen hatte, was da überhaupt war, worum es da überhaupt geht, ne? Und erstmal so als Abwehrhaltung, ne? Hingeht und sagt hier, kein Interesse, hat sich erledigt oder sonst
richtig
was.
Und richtig so. Und wenn man das systematisiert, verbessert in den Skripten und in der Schulung der Vertriebler, dann steigert sich die Opening-Quote, also die Quote von ein Lead wird erreicht zu, der konvertiert auch zum nächsten Punkt, einen Termin oder ein Qualifizierungsgespräch, steigert sich massiv, wenn man darauf systematisch achtet und das verbessert. Das ist ein Beispiel, wenn wir jetzt auf Gesprächsebene uns das anschauen.
Ja, von Peter. Und so auf CRM-Struktur, das ist auch eine Frage, die wir ständig bekommen von unseren Kunden, ja, welches CRM und so, oder dann hören die, lesen irgendwas bei LinkedIn, HubSpot ist das beste CRM, Close, also viele lassen sich natürlich auch dann irgendwie beeindrucken, irgendwie vom Marketing und so, ne? Und ja, ist die Frage, ob es es überhaupt gibt, was ist so deine Meinung, also das Allerbeste?
Überhaupt nicht. Was ich immer sage, weil viele sagen mir immer, yo Leon, ich bin jetzt bei HubSpot, ich überlege mir zu Close zu wechseln, weil dann habe ich jetzt, weil Close scheint besser zu sein. Und dann merke ich, derjenige, der das sagt, der hat noch gar nicht das Verständnis dafür bekommen, was ein gutes CRM eigentlich ausmacht. Mhm. Und das in den seltensten Fällen ist die Software der entscheidende Hebel, sondern die Struktur innerhalb. Also wie designe ich die Software, die Struktur, die das CRM hergibt. Mhm. Ich kann HubSpot, Pipedrive, Close.io oder auch Salesforce, jetzt, wenn wir irgendwelche großen, dicken Läden anschauen, kann ich ja entsprechend einrichten und mir modellieren, oder? Mhm. Und ein erfolgreiches CRM ist eins, das praktikabel aufgesetzt ist. Das kann ich in HubSpot, Close und Pipedrive abbilden oder auch anderen, sodass der Vertriebler mit möglichst wenig Aufwand, den er pro Lead, den er am Hörer hat und Daten, die er pflegen muss, eben vollbringen muss, trotzdem sicherstellt, dass die Leads richtig bearbeitet werden und sich im Verkaufszyklus einordnen.
Ah, okay.
Also der größte Fehler meistens ist, dass sehe ich auch oft, dass dann da irgendwelche Agenturen dran rumwursteln oder der Geschäftsführer selbst das baut. Und dann ist das CRM in der Theorie super funktionsfähig und super ausgetüftelt. Aber in der Praxis scheitert es daran, dass die Mitarbeiter das nicht richtig bedienen. Mhm. Weil ein Vertriebler in der Regel in unserem Systemvertriebfall, der ist ungeduldig. Der hat viele Kontaktversuche jeden Tag, ist die ganze Zeit im Kopf beim Kunden, dann schon wieder beim nächsten, dann kommt der nächste Termin und überall dort passieren Fehler, weil er das CRM nicht richtig pflegt. Also muss das CRM mit wenig Zeitaufwand so zu bedienen sein, dass die Struktur greift. Ja, mhm. Weil die Leads werden nur richtig eingeordnet und ich kann dann nur wieder Leads richtig priorisieren und im CRM finden, wenn ich die Daten richtig eingegeben habe, die Notizen, in welcher Dealphase ist der, was ist als nächstes zu tun. Und das kostet bei jedem Kontaktversuch Aufwand.
Ja.
Und da machen viele den Fehler, dass sie es zu komplex aufbauen, sodass ein Vertriebler gar nicht hinterherkommt mit der Datenpflege.
Mhm.
Und das so, und bevor wir das CRM wechseln, müssen wir deswegen erstmal die Struktur einfacher darstellen, praktikabel, sodass mit den Daten, die da drin sind, die richtig eingegeben werden, auch gearbeitet werden kann.
Mhm.
Also in den seltensten Fällen das CRM wechseln, sondern das bestehende CRM besser aufsetzen.
Okay, wahrscheinlich viele dann auch denken so, ich muss es wechseln, damit es einfacher ist, vielleicht auch Vertriebler, die sich beschweren, ne? Dabei wäre die Lösung, ne, das einmal zu analysieren, zu gucken, was kann man da noch rausholen, ne? So an,
genau,
an Prozessen und Strukturen. Ne?
Ja. Auch hier wieder, also ich habe, da gibt es keine Pauschalregel, also wenn jetzt eine Firma gerade am Anfang steht, dann habe ich kleine Präferenz. Im Systemvertrieb sage ich, hey, nutzt auf jeden Fall Close.io, weil das hat ein super gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Mhm.
Komme aus dem Silicon Valley, sind seit über 15 Jahren am Markt, 200, 300 Mann, ein gutes Tech-Team dahinter, super guter Kundensupport. Und die sind halt super stark auf diesen Systemvertrieb ausgerichtet. HubSpot zum Beispiel ist für diesen Systemvertrieb ein bisschen überdimensioniert, oder?
Ja.
Die Kostenstruktur steigt dann auch schnell deutlich höher an. Wenn aber jetzt eine Firma schon seit 5 Jahren bei HubSpot ist, die ganzen Daten sind da drin, die ganzen Automations, die ganzen Schnittstellen sind eingerichtet, das ganze Vertriebsteam ist schon darauf eingestellt und hat das schon Metall eben aufgenommen, dann sage ich, hey, optimiert einfach eure bestehende Struktur im CRM, da müssen wir jetzt nicht das System wechseln.
Ja, dass da aber mehr rausholen, ne? Okay, ja. Also da nochmal zu gucken, weil es ist ja auch dieses psychologische Prinzip, ne? Immer, dass es einfach geht für die Leute, dass es schnell geht und so weiter. Vertrieb gilt das wahrscheinlich nochmal mehr, ne? So.
Ja.
Und ich weniger jetzt irgendwie da, ja, dann rumbastle oder so an den Sachen, ne?
Ja, ja. Kommt gerade. Ich glaube, wir müssen den Podcast dann auf 0,5 abspielen. Ich rede die ganze Zeit so schnell, weil ich so viel.
Ja, ich bin auch jemand, der relativ schnell spricht, aber ich glaube, das sind die Leute auch gewöhnt, die zuhören.
Okay.
Ich spreche auch zügig, genau, beim Fragen vielleicht weniger, ne? Aber genau, können die abhören, genau. Ne? Ja. Aber das ist ein gutes, spannendes Thema dabei.
Okay. Yes.
Was ist sonst so im Team so Fehler, die du merkst? Weil das eine, weil es gibt ja oft diesen Fall, geguckt wird, ne, die Leute werden quasi so eingepeitscht mit Peitsche, hier nochmal mehr Wellversuche, noch mehr Wellversuche.
Ja.
Und ich habe schon so ein bisschen verstanden, auch bei dir, so sagt er, okay, wenn das System halt nicht so gut aufgebaut ist, kannst du natürlich noch mehr nach vorne pushen und so. Ne?
Ja.
Wir sagen den Kunden aber auch, okay, wie ist überhaupt die Teamstruktur? Also wer ruft überhaupt wen an? Ne? Lead-Verantwortlichkeit oder man trennt das nochmal, einer macht Setting, Closing und so weiter.
Ja.
Was sind da so
Sachen, also,
die du oft beobachtest? Genau.
Also wo wir wieder rum Hebel ziehen, beispielsweise haben wir haben 2, 3 Beteiligungen, da führen wir den Sales aktiv auch. Ja, und da sind wir als Firma in der Verantwortung für die gesamte Vertriebsleitung.
Mhm.
Das sind so Edge-Cases, bei denen die Geschäftsführung sich operativ nicht mehr um den Vertrieb kümmern möchte.
Mhm.
Und was wir dort beispielsweise eingeführt haben, dass wir priorisieren, Leads, also Vertriebler, die nachweislich einfach eine höhere Abschlussquote haben, priorisiert werden. Das heißt, da kriegen die Berater, wenn wir 2, 3 Verkäufer haben, kriegen in dem Fall operativ Calendly, Round-Robin-System, sodass, wenn Termine gelegt werden, die besseren Berater zuerst alle Termine kriegen.
Ja.
Also das incentiviert auch unterm Team untereinander, sich konstant zu verbessern, weil wir bemessen dann immer auf monatlicher Basis, der beste Vertriebler auf monatlicher Basis kriegt mehr Termine, weil das für die Firma wieder mehr Umsatz pro stattgefundenem Termin bedeutet. Kann auch jeder mal, der jetzt zuhört, der ein Sales-Team hat, einfach mal messen, die Anzahl der gelegten Termine im System geteilt durch den Umsatz, der pro Vertriebler da entsprechend entsteht.
Mhm.
Und die Zahl ist nicht zu manipulieren oder zu fälschen. Wie viele Termine werden vom Vertriebler, von den Settern, den Qualifiern gelegt? Und wie viel, ein Qualifier ist einer, der ein Lead vorqualifiziert und dann terminiert, wie viel Umsatz entsteht dann pro Berater.
Mhm.
Und diejenigen, die dann halt nachweislich konstant einen höheren Wert haben, weil sie höhere Tickets verkaufen, eine höhere Abschlussquote haben, mehr dahinter sind, dass die Leads auch ins Gespräch kommen, nacharbeiten, wenn die dann auch vergessen und den nochmal terminieren, die werden dann priorisiert und kriegen mehr Termine, beispielsweise. Ja, ist ein Hebel.
Das sind, glaube ich, auch so Sachen, was wenigsten nutzen, so, ne, dass man da nochmal guckt, so wahrscheinlich einfach, es kommt einfach rein, der hat Zeit, dann kümmert er sich darum, ne, aber das nochmal, ne, du sprachst schon das Verfahren
an,
ne, Robin-Verfahren.
Oder halt ein weiterer Punkt, was ich super oft sehe, wir betreuen verschiedene Branchen, Finanzdienstleistungen, Coaching, Agencies etc. Und in den meisten Fällen wird dem Vertrieb zu viel Provision gegeben. Das klingt jetzt hart, was meine ich damit, oder? Und warum ist es, wenn man es richtig entwickelt, für den Vertriebler am Ende nicht nachteilig, sondern er hat trotzdem mehr Gehalt, ganz einfach.
Mhm.
Wenn ich prozentual 10% abgebe beispielsweise an mein Closing-Team, also die Berater, aber super ineffizient bin, das heißt, ich brauche für einen Umsatz von vielleicht 500.000 Euro im Monat 5 Verkäufer, weil die Abschlussquoten geringer sind, weil die Leads nicht sauber vorqualifiziert sind, weil das ganze Team viel größer ist, um das gleiche Ergebnis zu bringen, dann vergebe ich 10%, das entspricht 50.000 Euro, Provision auf 500.000, das teilt sich aber auch auf 5 Berater, Das heißt, jeder hat 10%, 10.000 Euro Provision. Mhm. Wenn ich es jetzt aber schaffe, ja, die 50.000, wenn ich es jetzt aber schaffe, die 500.000 Euro Monatsumsatz durch zwei Berater zu schaffen, zwei Verkäufer, dass jeder 250.000 Euro im Monat schafft, was je nach Ticket-Size etc. möglich ist, und dann nur 5% Provision vergebe, dann verdient der Berater effektiv mehr. Der hat dann 12.500 Euro mhm. Provision. Ja, ich hoffe, es passt, aber ich glaube, 12.500 Euro Provision, ja, mhm. pro Berater, ja, so, verdient effektiv mehr als zuvor, ja, die anderen mhm. natürlich nicht mehr, die
waren dann nicht genau, zu verkaufen, weniger, genau.
die nicht mehr. Ja, ja. Was ist aber passiert? Das Unternehmen hat plötzlich plötzlich 25.000 Euro in dem Beispiel mhm. mehr Liquidität geschaffen, mehr Marge, mehr Effizienz, mhm. was wieder ausgegeben werden kann für Teamboni, dass vielleicht andere Mitarbeiter, die in einer ungünstigeren Position sind, die des Konzepts geschuldet weniger Provision verdienen,
ja,
mehr zahlen kann, hat wieder
zum mehr... Zum Beispiel im Fulfillment oder so, meinst du jetzt,
ja, ne? oder Setter,
ja,
ja. hat wieder mehr Budget, richtig, richtig, ja, oder Fulfillment, claro, sure, hat wieder mehr Budget für das Marketing, mhm. ja, und natürlich ist der Berater auch wieder in einer guten Position, also die Verkäufer, weil die wieder einen effektiveren Arbeitsplatz haben und das ganze Vertriebsteam ist einfach wieder effizienter geworden. Mhm. Ja, ist ein Hebel zum Beispiel. Also kurzum, oftmals ist das Team, das Sales-Team zu groß für den Umsatz, der hinten bei rauskommt, weil ineffizient gearbeitet wird.
Ja. Das Spannende ist, weil es eine ganz andere Ebene als zum Beispiel, wo wir ansetzen, ne? Wo wir natürlich viel über die Psychologie gehen. Okay, was kann man jetzt, wie ist die Einstellung, du hast ja schon angesprochen, so dieses Nicht-Halluzinieren oder so, ne? Also diese, gut, das sind Sachen,
das passiert dann in der...
Das ist ja quasi die andere Ebene davon, ne?
Genau, ich spreche jetzt über die Prozesse und die Systeme, genau. Das Management eher und dann haben richtig und dann haben wir halt die Schulung des Personals in den Gesprächen.
Genau.
Ja. Ja. Da haben wir arbeiten halt super gerne mit Schulungsframeworks. Das heißt, wir schulen immer anhand von dem Prozess. Der gibt die Richtung vor, beispielsweise das Skript, das Framework. Und unser Ansatz ist immer, dass der Vertrieb einheitlich versucht, dieses Skript, also der Vertrieb muss lernen zu performen entsprechend dem Skript, dem Prozess. Mhm. Wir wollen jetzt nicht den einzelnen A-Player daraus entwickeln, den Sie, wenn wir jetzt in Fußball denken, ich gucke keinen Fußball, aber die meisten wahrscheinlich schon, mhm. Lionel Messi, oder? Ist ein A-Player, der herausragt, ein Einzeltalent, der macht das aber eher situativ, ja, der hat gute Tage und schlechte, und ein Cristiano Ronaldo ist einer, der ist super exekutiv und optimiert sich anhand von dem Prozess und dem System.
Ja, ein schöner Vergleich, genau. So. Der eine macht eher so frei und jetzt fühle ich es, oder im Verkaufsgespräch wäre das okay, ich hau jetzt einfach mal den Satz, so Free Flow nennen wir das bei uns immer so, Free Flow Vertrieb. Ja. Und das andere wäre ja, genau,
eben,
ich gucke genau, was
eben, ist der eben, Prozess. Eben, richtig. Mhm. Und wir verfolgen halt den Ansatz, dass wir die Vertriebler anhand dem Prozess besser machen, dass wir erstens beim Recruiting diejenigen einstellen, die auch im Prozess die zum Ergebnis kommen mit dem immer gleichbleibenden Prozess, der sich feinschleift.
Die nicht so viel Abwechslung brauchen, abwechslungsfähig übers Gespräch.
Genau, richtig, ja. Richtig. Mhm. Das soll nicht heißen, und das wird oft falsch interpretiert, dass der Vertrieb stumpf ist, oder? Und dass der Kunde da überholzt wird. Nee, überhaupt nicht. Natürlich. Wenn ich ein Skript habe, der Kunde darf das in keinster Weise merken oder muss sich gut abgeholt fühlen. Ja? Mhm. Also ich muss das auf eine gute Art und Weise rüberbringen. Mhm. Aber das eben gut zu schaffen, das ist unser Ansatz, den Vertrieb zu entwickeln. Ja, und das ist dann wieder der Punkt, wie schaffen wir es, nicht von Annahmen auszugehen, sondern nach einem festen Schema, in dem Fall im Skript ist beim Einwand, nee, ist nicht mehr interessant, nehme ich zur Kenntnis, akzeptiere ich, aus Interesse, warum hast du dich denn aber eingetragen, gib mir da einfach mal ein Feedback mit. Mhm. Ja, und wenn ich das systematisiert dem Vertrieb beibringe, dann steigt die Opening-Quote einfach. Planbar, ja. Mhm. Genau. Und um das zu untermauern, wir haben halt Teams, die machen 1 Million Euro Umsatz im Monat mit vielleicht 7 bis 8 Vertriebsmitarbeitern, ja, auch zum Peak. Ja, gibt auch mal Monate, wo man weniger macht, aber solche Peaks sind oftmals dabei. Mhm. Und das ist unser Ansatz, wie wir da hinkommen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, eine gute Kombination dann aus beiden im Prinzip. Ne? Du sprachst schon, einmal braucht ja auch die richtigen Leute dann dafür, ne? Im Vertrieb, dass ich nenne das in meiner Psychologie, gibt es dieses Konzept vom Zack gehen, dass jemand auf Zack ist, ne? So, genau, dieses Zack gehen auch hat, ne? Dieses Folgen nach Strukturen, Prozessen und so, ne? Genau. Aber wie schätzt du das ein mit der Vertriebserfahrung? Weil das ist auch ein Fehler, den wir festgestellt haben bei uns, noch bei unseren Kunden. Wenn Leute sagen, ja, da hat man so einen Typen, der hat irgendwie 30 Jahre Erfahrung, Key Account oder sonst was gemacht, so. Bei uns ist das eher so, ja, würde ich sagen, Red Flag, aber schon so, wo wir sagen, da wären wir skeptisch, wenn jemand 30 Jahre lang da im Vertrieb, ne, du weißt, was für Leute ich meine, wo wir sagen, die sind dann schon teilweise, ja, versaut durch ihr Umfeld und durch das, was sie da verkauft haben oder so, ne?
Wie
siehst du das? Hm?
Ja, richtig, definitiv. Also wir sprechen hier über diesen klassischen, oder nicht den klassischen, weil der ist nicht klassisch, der ist ja eigentlich erst neu, das wird erst seit 7, 8, 9 Jahren.
Wäre schön, wenn der überall ankommen würde in Deutschland.
Ja. Richtig, genau. Nee, da ist meine Erfahrung definitiv, dass wir tendenziell eher mit unbeschriebenen Blättern arbeiten, weil die sich auf das System einstellen können. wir achten halt auf drei Kriterien beim Recruiting, beim Hiring. Zum einen Coachability, das heißt, ist jemand, was seinen Charakter und seine Persönlichkeit betrifft, in der Lage, Feedback konstruktiv anzunehmen, ohne sich zu rechtfertigen in der Praxis und das umzusetzen. Mhm. Ja? Mhm. Das ist ja ein Persönlichkeitstrait irgendwo, oder? Die einen können das besser und die anderen weniger.
Ja, auf jeden Fall. Das lässt sich auch, kann ich als Psychologin untermauern, nicht wirklich verändern und trainieren. Es wird ja oft gesagt, spannend. So man hat ein Wochenende und dann ist man, höre ich oft so, ja, ich war da irgendwo ein Wochenende, jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch. Ne? Das ist vielleicht spannend, kurz so und dann fliegst du ja wieder in deine Grundpersönlichkeit zurück. Ne? Also Gummibandmethode nennt sich das. Ne? Also zum Teil kann man das natürlich, ne, ich auch, ich konnte mit Anfang 20 noch nicht mal irgendwo eine Pizza bestellen. Ich war so ultra schüchtern und jetzt kann ich auf den größten Bühnen rumtanzen und so. Das ist kein Problem, aber trotzdem bin ich eher ein zurückhaltender Mensch, ne? Und werde jetzt nicht die total extrovertierte Partymaschine oder so, ne? Genau, also immer nur in einem gewissen Raum, ne? So,
Und das
denke ich auch, entweder du kannst es oder kannst es nicht.
Ja, lass uns auf dem Punkt Persönlichkeitsentwicklung und was wir an unserem Charakter verändern könnten, was nicht.
Können wir gleich nochmal genau drüber sprechen.
Aber um das abzuschließen, also drei Faktoren, auf die wir achten oder drei Traits. Coachability, Feedback annehmen und umsetzen. Curiosity, also ein aktives Interesse am Kunden, ja, also wirklich das auch im Gespräch vermitteln. Ich interessiere mich für mein Gegenüber, für dessen Problem und kann eigenständige Rückfragen stellen und auch logische Zusammenhänge gut verknüpfen. Mhm. Das ist super wichtig. Mhm. Und Track Record. Warum Track Record? Also der lässt halt rückschließen auf Disziplin und Durchhaltevermögen, was im Vertrieb super wichtig ist. Das muss nicht unbedingt im Sales sein. Das kann auch in anderen Bereichen sein, wo ich weiß, okay, der hat da im musikalischen Bereich, Sport, persönlich, whatever, hat es geschafft, drei Kinder hochzuziehen, bewiesen, dass er über eine lange Zeit einen Punkt festhält und den auch zu einem Ergebnis bringt.
Ja.
Und auch in schwierigen Zeiten dranbleibt und nicht sprunghaft ist.
Ja, du meinst ja, dieses Sprunghafte ist, glaube ich, mit das Fatalste, also generell im Business. Ne? Ich sage ja immer, dieses Fokus statt Hokuspokus. Ne?
Ja.
Bin jetzt auch seit 13 Jahren selbstständig, seit über 10 Jahren mache ich jetzt nur dieses Thema Verkaufspsychologie und ich glaube, es ist super gefährlich oder woran die meisten scheitern, ist dieses Sprunghafte. Jetzt mache ich dies und das. Und das ist auch eine Sache aus meiner Sicht, die man kaum wegbekommt, wenn jemand so drauf ist. Macht der Sinn irgendwann, wenn das Pferd halt nicht mehr reitet oder tot ist, sich umzupositionieren? Ich finde es immer schlimmer, Leute, macht er wieder was anderes oder so.
Ja.
Aber gut, manche machen das ja ständig, dass sie alle paar Monate was anderes machen. Ja. Aber trotzdem, ne?
So. Also um's in die Praxis zu bringen, ein Mitarbeiter im Vertrieb, der muss mal bereit sein, 1 bis 2 Jahre, 18 Monate, 1,5 Jahre fix in dieser Position zu arbeiten und sich auch dessen bewusst sein, dass es sein kann, dass er da kein Gehalt entwickeln wird in der Zeit, sondern dass er einfach nur lernt und besser wird.
Es war bei uns auch so, ne? 2020 hatte ich ja dann im April den Engpass im Vertrieb, ganz, ganz viele Leads, keinen Vertrieb in dem Sinne und dann habe ich ja auch meinen guten Freund René, der jetzt mein Geschäftspartner ist, ja gefragt, hey, kannst du mal aushelfen? Und ich wusste, vorher hat er jahrelang ja Kaltakquise gemacht für eine Agentur aus Aachen hier, Software verkauft und das im Agenturbereich, also wirklich so mit das schlimmste Shop-System verkauft, wo jeder sofort sagt, Gott, bleib mir damit weg und so und das halt sehr erfolgreich und dann wusste ich, okay, der hat den Track-Record, wenn du jahrelang jeden Tag da Kaltakquise machst und so, ne, dann ja, kannst du da ganz gut sein, so und dann hat er auch die Sachen bei mir dann direkt verkauft, wir hatten dann direkt instant irgendwie 160.000 hat er im ersten Monat abgeschlossen, er kannte das Produkt überhaupt nicht groß, nur so ein bisschen, mit Verkaufspsychologie und bla bla bla, und das ist halt auch spannend, kommen wir ein bisschen auf das zurück, was du eben auch sagtest, weil das ja bei dir dann auch ähnlich war, zumindest am Anfang so, dass man ja oft gar nicht so unglaublich viel Ahnung haben muss von dem Produkt, ne? Beziehungsweise aus meiner Sicht, das manchmal sogar schadet. Auch da haben wir Erfahrungen mitgemacht mit einer ehemaligen Vertrieblerin hier, die auch dann total viel erläutert hat von irgendwelchen Inhalten und das einfach massiv Einwände produziert hat bei den Leuten, anstatt halt, dass sie begeistert davon waren. Wie siehst du das Thema so auch mit Erfahrung? Muss man das Produkt da im Detail kennen oder was auch immer das Produkt ist?
Ja, richtig. Also das ist ein guter Punkt. Wenn ich das und da will ich mich jetzt nicht selbst irgendwie beweihräuchern, aber ich sage einfach mal, wir sprechen mal von einem guten Vertriebler, oder? Mhm. Und ich habe die Aufgabe, Termine zu vereinbaren für einen Berater. Ich sage, wenn du aktiv berätst und dann final verkaufst, dann ist es schon gut, weil dann sind Kunden kritisch, dann kommt der Verbindlichkeit ins Spiel. Ja. Wenn ich hier x-tausend Euro für eine Dienstleistung auf den Tisch lege, dann will ich schon eine Art Vorgeschmack bekommen auf die spätere Leistung und brauche halt auch handfeste Argumente. Mhm. Aber um den Kunden generell mal aufmerksam zu machen auf eine Lösung, ja, also ein Problem und ein Lösungsbewusstsein herzustellen, sage ich immer, musst du eigentlich keine Ahnung haben von dem, was du da verkaufst, weil du kannst dir wie ein Dreijähriger durch interessierte Fragen selbst mit dem Kunden erarbeiten, wo liegt der, wo ist dessen Problem und was hat er schon versucht, um das zu lösen und daraus erschließt sich ja, wenn ich ein bisschen Kontext habe, zu was biete ich an, ein Business kann ich mir an einem Tag aneignen, sodass ich jemanden in einem 30-minütigen Gespräch ausreichend vermittle, was ist das Problem, was ist die Lösung, durch Fragen um zu sagen, hey, es macht hier Sinn, dass wir gemeinsam einen Termin machen. Mhm. Und da sind wir beim Punkt, das ist der größte Fehler von den meisten, die reden aktiv und beschallen den Kunden, anstatt doch Fragen erstmal rauszufinden, was ist denn das Problem? Ja. Dann versteht der Kunde das selbst wieder besser, weil er es dir erklärt, baut viel mehr Vertrauen auf, weil er merkt, da ist ein Interesse da und der Gegenüber versteht mich jetzt, dann habe ich mehr Vertrauen. Ja. Und dann der nächste Bereich, Problembewusstsein ist da, okay, was hast du denn probiert, um das zu lösen? Kennst du unsere Lösung bereits? Mhm. Ja, wie genau kannst du die denn einordnen? Hast du irgendwelche Rückfragen, Stand jetzt? So, und dann habe ich ja ein, zwei Hinweise und dann kann ich meinen Pitch bringen. Ein bisschen was muss ich natürlich wissen, sagen, okay, ja, du hast das probiert, das funktioniert nicht. Entsprechend, wir haben da die Expertise, das würde auf jeden Fall Sinn machen, logisch, dass wir dich mal dazu beraten, weil hier haben wir vielleicht mehr Erfahrung, können dir gute Impulse mitgeben, bist du da offen für. Und wenn ich da zuvor gute Fragen gestellt habe, dann hat er auf einmal Interesse und Vertrauen. Mhm. Ja? Und dafür muss ich keine tiefe Produkt, muss ich kein tiefes Produkt- oder Zielgruppenverständnis haben. Wie gesagt, im Verkauf, in der Beratung, meiner Erfahrung nach, wenn es dann um die Wurst geht und der Kunde muss eine Unterschrift setzen, dann braucht er schon ein paar Infos.
Ja.
Ja, ja. Oder?
Mhm. Ja, auf jeden Fall, würde ich auch so sagen.
Eben, ja, eben so. Ja. Aber um dahin zu kommen, ein guter Appointment-Setter, Qualifier, zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er da die tiefste Produktexpertise hat, sondern gelernt hat, wie er gute Fragen stellt.
Neugierig macht die Leute.
Neugierig macht, gute Fragen stellt. Ja. Und die Psychologie von Problemen und Lösungsbewusstsein, wie man die richtig auf, also halt verwendet.
Ja. Auch so die Problembewusstseinsstufen gibt es ja auch, ne? Man hat schon irgendwas probiert, das hat noch nicht funktioniert, ne? Das aufzugreifen und so, ne? Und halt auch die richtigen, verkaufspsychologisch natürlich die richtigen Trigger oder Themen zu erwähnen, ne? Mir wollte auch mal jemand zum Business Coaching verkaufen, meinte, der Matthias, du fährst ja nur ein Mercedes, immer noch keinen Porsche und so. Und jetzt gucken wir mal, dass wir mit dem Business Coaching dafür sorgen, dass du auch ein Porsche fährst. Und das war halt der falsche Trigger, ne? Weil mich das gar nicht interessiert, ne? Also ich bin jetzt nicht so der Autofan oder Autofreak und so. Deswegen war es halt der völlig falsche Trigger. Und das finde ich auch immer spannend, dass viele Leute auch immer wieder falsche Themen dann auch platzieren, ne, und dann halt quasi völlig daneben legen, ne, so ja, sie sagen, hey, dann kannst du das und das machen oder irgendwie, dann kannst du mehr im Urlaub fahren, mehr entspannen, wo ich auch sage, nee, es war jetzt gar nicht der Plan, ne, so, ne, also diese falsche Auswahl von Triggern und so weiter.
Ja. Ne? Mhm. Ich versuche das unseren Vertrieblern immer so zu vermitteln, oder ich vermittle denen das so, ja, dass ich sage, hey, was ist denn dein Ziel, wenn du einen Termin vereinbarst oder ein Erstgespräch führst und die trägt sich ein für eine Beratung, für eine Demo, für einen Leadmagneten, ein Buch, whatever, und dann rufst du den an oder auch Kaltakquise. Das Ziel nach dem Gespräch ist doch, dass ihr beide gemeinsam offen rausgefunden habt und da einen Haken hintersetzen könnt, ohne Vorwände, die noch irgendwo im Raum stehen oder Floskeln, könnt ihr Stand jetzt sagen, dass ihr mit eurem Produkt demjenigen helfen könnt. Also hat der Kunde verstanden, ob das Produkt für ihn interessant ist oder nicht, durch Fakten, oder? Ja. Nicht durch Fakten, weil es ich ihm erklärt habe, sondern weil ich Rückfragen gestellt habe und ich mir das selbst mit ihm erarbeitet habe, durch
meine Fragen. Und er selbst halt auf die Idee kommt, ne? Dass ich richtig. So selbst irgendwie merke, oh, das ist aber spannend. Ne?
Genau, richtig. So. Ja, und so versuche ich den Vertrieblern das mitzugeben, hey, frag dich einfach, können wir dem wirklich helfen? Ja? Und nicht durch deine Annahme, sondern durch Rückfragen, anhand, wo sind seine Probleme, was hat er versucht, deckt unser Produkt das ab oder kann unser Produkt ihm was Neues liefern oder das Problem faktisch einfach lösen, weil eins und eins zusammenpasst. Ja. Und das im Gespräch dann halt umzusetzen und zu praktizieren.
Weil das andere ist halt super peinlich. Ich hatte das letztens auch wieder mit dem Abnehmcoach. Ich gehe da manchmal gerne auch so in die Gespräche rein und so. Guck mal halt, wie machen die das? Der auch da meinte, ja, dann kannst du da auch im Dating bist du da noch erfolgreicher. Ich sag, keine Ahnung, was meine Verlobte dann so sagt. Ne? Wenn ich dann noch einen Top-Körper habe, findet sie bestimmt gut, aber nicht, dass ich dann so dann auch besser erfolgreicher beim Dating bin. Dass Leute dann einfach so, also macht ja Sinn, dieses, wir nennen es bei uns auch mal dieses Good Guessing, dass ich natürlich bestimmte Punkte anteste.
Woher kommt das, meinst du? Also das jetzt beispielsweise der, die dann einfach so plakativ davor vorhält.
Einfach sich selber, das ist psychologisch einfach Projektion, ne? Du projizierst halt das drauf. Oder er hat das oft, dass er halt Kunden hat, die halt für die das wichtig ist. Das sind halt
seine Laufmuster,
genau,
die meistens greifen.
Genau, ne? Und dann, aber anstatt dann, wie du schon sagtest, zu fragen, so wie sieht's denn in dem Bereich aus, bist du vergeben oder so.
Das ist diese Empathie, diese Curiosity, dieses ehrliche Interesse am Gegenüber, das darf halt nicht verloren gehen.
Genau.
Ja, ne? Der war halt nicht wirklich interessiert an dir. Ja.
Und man hat halt irgendwelche Vorstellungen, entweder von sich selber, dass man was projiziert. Der Klassiker ist immer so bei mir, mein Lieblingsbeispiel ist immer Online-Kurse. Zum Beispiel, ich liebe es, wenn es Online-Kurse gibt, die zig Stunden tiefgehendes Videomaterial haben.
Die guckst du dir selbst gerne an?
Genau.
Oh, so spannend.
Wenn es ein spannendes Thema ist.
Wahnsinn, so, das
ist
spannend.
Ne? Ich habe jetzt viel so zu Biologie, ne, und dann Physiologie, Hormone und so, ne, so mir sehr viel reingezogen, ne, und so, und das finde ich super spannend, das Thema spannend ist. So,
okay,
ne?
Super.
Genau. Und wenn ich das aber jetzt, und den Fehler habe ich früher oft gemacht, habe ich gesagt, hier, unser Training hier, also damals noch vor 7, 8 Jahren, als ich das angefangen hatte, habe ich gesagt, so 50 Stunden Videomaterial, haufenweise Checklisten, wirklich Deep Dive Psychologie, Verkaufspsychologie.
Das ist, okay, genau, das ist spannend,
genau. Ja. Und dann, und René hat dann, als er hier angefangen angefangen hatte, René meinte dann so, bist du wahnsinnig? Ne? Keiner hat doch Zeit, das anzuschauen. Die Leute waren einfach ganz schnelle, kurze Videos, ganz kompakt und so weiter. Ja. Dann haben wir das rausgenommen, hat tatsächlich besser funktioniert. Aber trotzdem gibt es halt Leute, die das halt lieben. Also ja. Ne, mich catcht man damit, aber nur weil man mich damit catcht, heißt es halt nicht, dass man unsere Top-Kunden damit catcht. Ne? Und ich weiß, unsere Top-Kunden, die lieben auch so, dass es tief geht und so. Aber die gucken sich jetzt nicht 50 Stunden Videomaterial an. Vielleicht die Mitarbeiter von denen dann.
Ne? Ja. Ja, okay, Wahnsinn. Ja, gut.
Nee, also du würdest auch 50 Stunden, also kommt, wenn es ein spannendes Thema
ist. Ich habe selbst, also das ist gerade ein ganz großer Brocken, der bei uns im Business fällt, weil wir die letzten 3-4 Jahre nur 1:1 mit unseren Kunden gearbeitet haben. Also ich habe in keinster Form irgendwelche Videokurse bei mir in unserem Consulting abgebildet, sondern alles im 1:1. Natürlich, wir hatten gewisse Vorlagen, aber die haben auch wir den Kunden ausgearbeitet, das System aufgebaut. Mhm. Dafür auch ein.
Also anderes als andere, wo man dann mit 100 Leuten in einem Massen-Zoom-Call sitzt.
Einfach nur 1:1 und direkt. Dafür haben wir auch nicht dafür. Wir hatten wahrscheinlich ein Stück weit dem geschuldet oder als Resultat, weil wir uns halt super tief eingearbeitet haben. In jedem Case individuell haben wir eine sehr, sehr hohe Trefferquote bei jedem Kunden. Also ja. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, in den letzten 3-4 Jahren 50-60 Kunden betreut und davon haben wir nachweislich bei über 20-30 einen Umsatz in ein paar Monaten verdoppelt.
Weißt du, wird es viel erfolgreicher, ne, wenn man sich da Gedanken macht,
weil wir halt super
nicht in so Massencalls zwingt.
Genau, und dadurch ist halt auch unser gesamtes Vertriebssystem entstanden, dass wir das CRM optimieren, die Schulung, die Frameworks, die Skripte, das Recruiting, alles, weil wir uns halt so tief in jeden Bereich reingefuchst haben. Aber woher ist das entsprungen? Weil ich eigens diesen Einwand hatte, die Geschäftsführer würden sich niemals irgendein Systemcoaching angucken, sondern die wollen das alles vorgekaut haben. Die haben keine Zeit, das irgendwie eigens umzusetzen. Ja. Mittlerweile denke ich da anders, wir systematisieren das.
Es gibt ja auch auf dem Markt Beispiele, wo das gut,
ja,
das richtig, heißt gut funktioniert, richtig, aber wo das erfolgreiche Anbieter auch machen. Ne?
Richtig, ja. Genau, richtig. Jetzt gibt es bei uns mittlerweile zwei Abstufungen. Ja. Zum einen das feste System über ein Learning Suite Modell mit Gruppencalls, wo dann ein Ticketsystem da ist und diese 1:1 Arbeit, je nachdem, wo die Firma steht. Aber da sind wir wieder beim Punkt von, wir schließen von uns ganz stark auf andere.
Ja. Und das ist dann spannend, ne? Auch mit den Sachen. Ne? Man kann natürlich auch hingehen und sagen, ja, man will halt nur Leute, die denen das wichtig ist, dass das da tief reingeht und so, ne? Und dass man halt, ne, dass da, ja, dass man halt dieses Material hat und so weiter, ne? Aber
ja,
geht halt nur zu einem gewissen Punkt, ne? Genau, ne? Also findet man, kann ja auch selber die Standards setzen. Ne? Bei uns haben wir auch schon oft das Feedback gehabt, ihr habt so viel Text auf der Website, wo ich dann auch sage, ja, wenn du nicht in der Lage bist, 200 Zeichen zu lesen, dann bist du halt eh falsch, ne? So, also so kann man es ja auch angehen, ne?
Ja.
Also ist ja wie mit den Hintergründen verstehen. Ich finde es immer super wichtig zu wissen, weiß nicht, wie das bei euch ist, was so die Hintergründe sind, also warum man zum Beispiel, das ist für uns ganz zentral, einen bestimmten Frame setzt. Viele kommen dann an, so, hier habe ich das, und dann lesen die irgendwas runter ins Skript, Entscheider-Frame oder sonst was, wissen aber nicht, wann ich das setze, wann nicht und was überhaupt dahinter steckt, die ganzen psychologischen Framings, diese ganze Hintergrundwissen. Und ich glaube, man ist dann erfolgreicher, wenn man auch versteht, was man da macht oder was man überhaupt sagt oder warum man was sagt. Ne?
Ja, nee, ich versuche das auch immer, ich sage immer, das Wort versuchen, das kommt heute oft vor bei mir. Ich versuche das, weil das ist was du bei den Mitarbeitern entwickeln musst. Weil ich merke das oft, wenn Vertriebler bei uns anfangen, dass die das irgendwie gewohnt sind, stumpf umzusetzen. Ich sage, hey, ich erkläre euch das jetzt so, weil es mir wichtig ist, dass ihr das versteht. Ja, weil wenn ihr es versteht, dann könnt ihr situativ richtig einsetzen. Ja, die Zusammenhänge, und dann macht ihr es auch lieber. Und dann funktioniert das plötzlich. Ja? Und da sind wir beim Punkt, du kannst kein, weil das manchmal als Narrativ gesetzt wird, Wort-für-Wort-Skript abbilden, das immer 1:1 genauso vorgelesen wird, sondern du musst natürlich manchmal in einem Beratungsgespräch, in einem Erstgespräch kurz Halt machen, wenn der Kunde ein Thema hat, da proaktiv darauf aufmerksam werden und das wieder aus dem Weg räumen bzw. thematisieren. Mhm. Ja, wenn ein Elefant im Raum ist, wenn der Kunde eine Unsicherheit hat, dann kann ich nicht drüber holzen und die nächste Frage vorstellen.
So, machen aber, glaube ich, viele, dass sie das nicht checken. Ne?
Richtig, genau. Mhm. Und dann, deswegen ist es schon so wichtig zu verstehen, die Phasen in dem Framework, in dem Skript, wofür sind die da, um die dann richtig einsetzen zu können.
Ja.
Und einen guten Vertriebler zu entwickeln, braucht auch auf jeden Fall Zeit.
Ja.
Das braucht dieses konstante Feedback, dieses konstante Reflektieren. Und das ist aber auch mega schön zu sehen. Das macht mir auch Spaß in der Arbeit mit unseren Vertrieblern und auch von unseren Kunden, zu sehen, wie sich jemand wirklich einfach entwickelt, die Gespräche besser führt und dann selbst auch, sieht man ja an den Zahlen im Vertrieb, ist es messbar, bessere KPIs hat. Und wenn man das einmal schafft, wenn der Funke da einmal geschaffen ist, dass der Vertriebler merkt, okay, ich bin selbst wirksam, durch die Arbeit hier, durch mein Reflektieren verbessern sich meine Ergebnisse und ich übernehme plötzlich Verantwortung für die Ergebnisse im Gespräch mit dem Kunden, weil oft kennt jeder Vertriebler von sich, ist es so, ja gut, der Lead kommt und das ist halt irgendwie, ja, im Hinterkopf denke ich mir, das ist geritzt, entweder der kauft oder der kauft nicht. Aber dass ich eigentlich die Verantwortung trage und dass ich dafür verantwortlich bin, kauft er oder nicht. Ja? Bei jedem Lead, auch wenn er noch so kalt ist, wenn er das einmal versteht und merkt, okay, das ist eine Reise und ich werde immer besser, wenn der Funke einmal gezündet ist, dann übernehmen die mehr Verantwortung und das versuche ich halt bei jedem einmal zu schaffen. Dann sind die auch proaktiver dahinter.
Ja, cool. Ja. Und da sind wir gerade wieder bei der persönlichen Entwicklung, ne? Weil wir haben ja immer diesen Trait, das ist ja so diese Grundpersönlichkeit, ne? Und dann haben wir halt, die halt oft nur in ganz kleinem Rahmen veränderbar ist, ne? Viel auch genetisch natürlich bestimmt, auch wenn das viele nicht hören wollen. Viele denken immer, man könnte jeden Menschen zu allem machen. Das ist, glaube ich, nicht oder zeigt zumindest die Wissenschaft nicht so. Aber dann haben wir halt noch den State, also wie ist der aktuelle Zustand, wie kann ich den aktuellen Zustand halt managen von mir selber, ne? Und selbst wenn die Persönlichkeit jetzt sehr dominant ist, kann der State dann trotzdem manchmal sehr ruhig, empathisch sein, ne? Oder auch harmoniebedürftig, das kann sich immer ändern. Und dann haben wir natürlich das Skillset, was du gerade meintest, auch bei euren Vertrieblern, ne? Die werden halt eingestellt aufgrund einer bestimmten Persönlichkeit und dann aber mit den Werkzeugen ausgestattet. Nur die Werkzeuge könnten sie natürlich gar nicht bedienen, ne? Wenn jetzt ihre Grundpersönlichkeit nicht dazu passen würde, ne? Dann würden sie es gar nicht hinbekommen.
Ne? Ja, definitiv.
Ja, spannend, also immer nur im gewissen Rahmen, so auch wenn das, wie gesagt, viele Fans der Persönlichkeitsentwicklung oft nicht so wahrhaben wollen, ne? Dass man nicht einen Menschen oder selten komplett irgendwie immer auf links drehen kann. Ne? Also ist oft so? Fallen wir gerade unter Stress immer wieder in die Grundmuster zurück.
Ja, das ist auch wissenschaftlich fundiert, oder?
Ja, genau. Also wir fallen gerade unter Stress, wenn Sachen, Krisen kommen, immer wieder in Grundmuster zurück. Ne? Also man kann sich natürlich zum Teil verändern, ne? Dass man bestimmte Skills, aber oft ist es dann auch nur die Persona, also Persona heißt dann Maske, ne? Also Persönlichkeit, Maske, die wir dann in Situationen tragen. Ne? Sag mal, ich habe dann trainiert, auf einer Bühne zu stehen, da souverän, selbstbewusst drüber zu kommen, möglichst ohne Stresssignale. Das habe ich dann antrainiert. Ja. Und irgendwann wird es natürlich immer einfacher, ne, weil die Maske trägt sich einfach besser. So, ne? Genau. Ja. Aber wohler fühle ich mich dann trotzdem, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Wald spazieren gehe oder so, ne, als Beispiel.
Ja. Ja. Mhm. Welche Rolle spielt das für dich? Weil, was ich die letzten Wochen und Monate immer mehr feststelle, je weiter ich als Unternehmer komme, dass jetzt sehr einfach ausgedrückt, aber dass der Haupterfolgsfaktor oder wie stark ich mich entwickle, ja, wie gut ich darin werde, meine Ziele zu verwirklichen, wie schnell ich einfach Track Record hinter mich bringe, dass ein ganz großer Faktor ist, mich als Person gut zu verstehen, bewusster zu werden über meine Ziele, über meine Stärken und Schwächen und über mich als Person. Also diese eigene Bewusstseinsentwicklung.
Ja.
Und du hast jetzt ja gerade gesagt, du hast deinen Charakter und den kannst du auch nicht um 180 Grad drehen, deine Persönlichkeitsstruktur, deine Persona. Mhm. Ja. Was du ja aber kannst, ist reflektierter werden als Mensch und entsprechend dich richtig ausrichten, anstatt situativ, anstatt zu reagieren in stressigen Situationen, Ruhe zu bewahren.
Ja.
Oder würdest du sagen,
das ist drüber. Und das ist ja, das meint ja eigentlich das Wort, was immer falsch verstanden wird, Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein wird auch verwechselt mit Selbstvertrauen, ne? Dass man denkt, jemand ist ja selbstbewusst, dann tritt er dann auf, ich kann alles und so weiter. Aber Selbstbewusstsein würde bedeuten, du kennst halt genau deine Stärken, Schwächen, ne? Oder es gibt halt sowas wie das Schatten-Ich, also was im Schatten liegt, vielleicht verborgene Wünsche oder sonst was, wo man nicht gern hinguckt oder so, ne? Oder auch für die viele Menschen haben ja auch fiese Seiten im Prinzip, die mal durchkommen können. Ne? Also ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen und so. Ja. Und die halt zu kennen, dass ich weiß in der Situation, ne, ob das dann zu Hause privat ist, beim Haushalt oder sonst was, aber auch im Business, wo man weiß, okay, auch diese Trigger zu kennen. Ne? Ich habe zum Beispiel eine Liste mit allen meinen Triggern, also negativen Triggern. Es gibt ja auch positive, wo ich weiß, wenn jemand das erwähnt, früher war das bei mir ganz oft so, dieses Kleinmachende gesagt haben, ja, der kleine blonde Junge, so, also gerade damals mit so Anfang 20 so, ne, so, ja, was soll der mir jetzt erzählen und so. Also immer dieses Kleinmachen, du hast keine Ahnung und so, ne, und alles, ne, so als, ne, so kannst du es eh nicht und so. Ne, und das war immer so ein Trigger.
Aber dann Chapeau, dass du das jetzt nicht kompensiert hast mit Rolex und Porsche.
Nee, genau, nicht das Gegenteil. Aber dafür mit einem erfolgreichen Business oder so. Das war dann schon immer ein Antrieb, ne? So, du wirst Müllmann, mehr schaffst du eh nicht, hat man Lehrern oft gesagt. Ja. Und das kann man halt in Energie versammeln, verwandeln und so. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Skill als Unternehmer, diese Reaktanz, ne, bedeutet, ich nehme halt das, was da kommt und verwandle das halt in eine produktive Energie, ne? Weil es kommen ja immer negative Sachen. Aber auch diese eigenen Trigger zu kennen, dass man wirklich weiß, wenn das Thema platziert wird, dann weiß man, das kann einen verunsichern oder rausbringen oder so.
Ja. Und richtig, und diese, man kann da ja von Stärken und Schwächen eigentlich sprechen, oder?
Genau, also was heißt Stärken und Schwächen? Ne? Also jede Stärke ist immer eine Schwäche und eine Schwäche ist auch immer eine Stärke. Ne? Bedeutet, wenn jetzt Stärke ist, man sehr perfekt ist oder so, ist natürlich in manchen Situationen wiederum eine Schwäche.
Zum Beispiel?
Wenn ich dann zu perfektionistisch Sachen durchgehe.
Ja, also manchmal also akribisches, genaues Arbeiten
zum Beispiel. Ne? Also jede, ne? Genauso, wenn ich sage, ich bin gut kommunikativ, Ne? Jemand ist sehr kommunikativ, kommuniziert gerne. Ne? Das ist dann seine Stärke, ist aber eine Schwäche wiederum oft gerade im Verkaufsgespräch, dass Leute dann fröhlich, positiv einen zuquatschen und so, aber nicht mehr zuhören, das braucht die Person. Also jede Stärke ist auch eine Schwäche und umgekehrt, es kommt auf die Situation an. Und Das ist dieses Bewusste, was du sagst, dass ich dann gucke, was brauche ich in der Situation, was ist mein State? Ne? Ich mache das ja gerne auch mit den Motiven, das werde ich auch morgen beim Schloss-Event, wo du ja auch bist, nochmal so zeigen, dass ich gerne dann durchspringe und überlege halt in Situationen ganz konkret, was brauche ich gerade? Ich stehe auf der Bühne, ich muss jetzt auf die Bühne, okay, schnippe kurz und sage, okay, du brauchst jetzt maximal Selbstbewusstsein, Souveränität, ne, Begeisterung und so volle Energie da rein. So. Und Dann gibt es Situationen, wenn ich jetzt unsere BWA oder so anschaue oder mit der Bank dann telefoniere, dann weiß ich, okay, ich brauche jetzt ne, Perfektion, Zahlen, Daten, Fakten, ne, so einen eher einen analytischen Modus. So. Und dann trainiere ich, da reinzugehen in diese einzelnen Bereiche. Ne? Genau.
Voll gut.
Super. Und ich glaube, je besser man sich selbst versteht und auch, das ist diese, oft wird ja immer gesprochen hier von radikaler Ehrlichkeit, bla bla, aber dann auch radikal ehrlich zu sich selbst zu sein. Wirklich zu sagen, hey, okay, das und das kann ich nicht so, das nervt mich so, ne?
Ja. Genau. Hm. Okay, und da, richtig, ja.
Und
richtig.
Dadurch habe ich halt dann mehr Bewusstsein und bin dann auch erfolgreicher. Ich glaube, je besser man sich und seine Mitmenschen versteht, das ist ja bei uns auch so ein Grundclaim, ne? Potenzielle Kunden. Ist ja immer ein People-Business, ne?
Ja.
Egal, mit Menschen zu tun ist, so besser wird man.
Ja, okay.
Aber viele haben natürlich Ego-Dinger, ne? Dass sie sagen, sie gestehen sich ein, dass sie bestimmte Sachen auch nicht können. Also gerade die Unternehmer haben oft große Ego-Probleme.
Ja. Und dass du natürlich auch als Mensch dann so beherrscht bist, dass du jetzt nicht irgendwie irgendwelche Laster mit dir rumträgst, dass du viel Alkohol trinkst oder sonst was, weil das ja tendenziell dein Stresslevel erhöht, dich unbewusster macht und dann verfällst du auch wieder in negative Traits. Ja.
Und halt in diesen Autopilot, ne? So Autopilot-Modus, so, ne? Die, mein Lieblingsphilosoph Nietzsche hatte das immer, im Zarathustra hat er das so beschrieben, so der letzte Mensch, ne? Das sind so diese Leute, die sagen, komm, ich ziehe mir hier nochmal ein Bier rein und das und so weiter, aber denk gar nicht über mein Leben nach, reflektiere nicht über mich, sondern irgendwie alles scheiße und alles und so, ne, und fertig, ne, bin so komplett unbewusst, nur auf Autopilot. Ich glaube, ich würde sagen, die meisten Menschen sind so, und ist ja auch nichts gegen mal ein Bier einzuwenden und so, ne, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Ne?
Ja, auf jeden Fall, okay. Super.
Ja, was ist so bei euch so die Rolle von KI? Ne, ich verfolge auch viel auch von deinen Stories oder von dem, was ihr macht. So. Ich sehe dann viel auch mit KI und so weiter. Wäre ja dumm, wenn ihr es nicht nutzt und wenn ihr da nicht muss. Was ist so die Rolle von KI im Vertrieb? Wo siehst du da so die Zukunft auch vom Vertrieb, insbesondere auch auf KI? Nochmal so als abschließendes Thema.
Ja, also ich glaube, da wird super viel Pioniersarbeit gerade geleistet. Mhm. Ja, wir haben uns fokussiert auf die bessere Conversion von Leads über WhatsApp als neuen Kanal mit dem KI-Agenten gepaart. Mhm. Und da haben wir einfach in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel Debugging betrieben, mittlerweile über 25 Projekte, also Firmen, wo wir das implementiert haben, von Dienstleistern, Coaches, Beratern etc. Das ist jetzt unser Bereich. Ne? Das heißt, Leads, die sich eintragen, werden sofort kontaktiert per WhatsApp und dadurch durch den höheren Speed-to-Lead. Nach der Eintragung ist das Interesse am höchsten, weil der Kunde es noch im Vordergrund hat. Mhm. Plus WhatsApp als Kanal konvertiert einfach sehr gut, weil wir dort viel Fokus haben auf diesen Kanal. Da findet wenig Spam statt. Anders ist, als wenn ich rein E-Mail-Marketing mache oder Cold Calling oder ein Lead anrufe, dann geht er tendenziell eher nicht dran erstmal. Mhm. Also brauche ich mehr Kontaktversuche, dann verstreicht wieder mehr Zeit. Per WhatsApp findet das sofort statt, die Nachricht wird sofort konsumiert und damit auch die Möglichkeit, sich per WhatsApp einen Termin zu buchen, Infos abzugeben, wenn der Agent Fragen stellt, warum sich eingetragen wurde und somit dem Vertrieb wieder in die Karten zu spielen und den zu unterstützen. Ja, also wir lassen Leads schneller konvertieren darüber, dass wir sie im CRM-System priorisieren, wenn sie im Chat Infos und Interesse zeigen oder aber, also per WhatsApp, oder aber wir terminieren direkt per WhatsApp mit dem Agenten Termine für die Setter oder die Berater, je nach Verkaufszyklus, um schneller mehr Termine aus den vorhandenen Leads zu generieren. So, und darauf fokussieren wir uns. Insgesamt hat KI im Vertrieb viele Anwendungsbereiche. Das fängt ja bei Details an, wie dass Gespräche, Telefonate automatisch transkribiert werden und Informationen ins CRM übertragen werden. Ja, ist ja auch ein Autotranskript, ist ja auch schon KI, oder? Was jetzt also KI ist eh so ein leichtfertiger Begriff, den wir verwenden, aber das sind
Tools. Gibt es auch schon viel länger, als die Leute denken. Ne?
So. Ja, richtig. Ja. Genau. Meine Vision ist, dass wir, weil ich sehe das bei uns selbst, dass sich der Markt dahin entwickelt und ich spreche jetzt rein mit meinen Scheuklappen in unserem Bereich, was wir in der Praxis sehen, welche Probleme aufkommen, wie wir die lösen, dass die Erreichbarkeit aktuell auf Leads, die sich eintragen, Inbound-Leads, immer schlechter wird, oder? Mhm. Ich spreche explizit von Inbound-Leads, weil unser WhatsApp-System funktioniert explizit für Leads, die sich proaktiv eintragen, also Inbound-Leads, keine Kaltakquise. Ich kann jetzt nicht jemandem kalt per WhatsApp schreiben, weil dann wird der Account gesperrt. So, und was passiert da? es gibt Updates wie Apple-Updates, die immer wieder KI-Telefonagenten geschuldet Anrufe rausblocken oder der automatische Anrufbeantworter. Ja?
Oder halt von Apple auch, ne? Apple hat das ja sogar als Funktion.
Sagen Sie den Namen und Grund Ihres Anrufs und dann stelle ich Sie durch. So. Ja. Plus aber auch, weil immer mehr Kaltakquise betrieben wird, immer aggressive Werbung gemacht wird. Du bist als Unternehmer, aber auch als Endverbraucher in wahrscheinlich im Schnitt 10, 15 CM-Systemen drin, wo du immer wieder Anrufe bekommst. Das heißt, bei fremden Nummern in deinem Geschäftsalltag gehst du eigentlich nicht ran. Oder erst.
Mich ruft gar keiner an.
Okay.
Irgendwie hat keiner meine Nummer.
Okay. Jetzt nach dem Podcast schon, ja.
Bei deine dir Nummer hat gut kaum jemand. Also du hast sie. Wir haben nicht so viele. Irgendwie ruft mich keiner an.
Nee, okay, aber. So, und das Problem entsteht, ja, die Erreichbarkeit wird immer geringer aus besagten Gründen, plus auch die Aufmerksamkeitsspanne der Leads nach der Eintragung, weil der Algorithmus funktioniert so, du trägst dich wo ein und wirst sofort von anderen Angeboten bespielt online, trägst dich woanders nochmal ein, so, und dann am Ende gewinnt der schneller am Lead ist und dann natürlich eine sehr gute Beratung hat.
Ja.
Also will ich unsere Teams dahin entwickeln und den Vertrieb, und das ist auch unsere Lösung, die wir rausbringen, dass wir es schaffen, den Speed-to-Lead zu erhöhen und so schnell wie möglich ein Lead einfach nach Eintragung zu einer Beratung bringen, qualifizieren und dann mehr verkaufen durch mehr stattgefundene Termine, durch schnellere Beratung am Kunden, wenn das Interesse noch höher ist, und auch durch mehr Fokus, den der gesamte Vertrieb, der Vertriebsleiter, auf gut geschultes Vertriebspersonal hat, das gut im Verkaufen ist, also in den Beratungen, anstatt viel Fokus, Ressource und auch Budget auf generische Arbeit wie leere Wählversuche, wie Opening Calls oder Qualifizierung zum Teil zu verwenden, was deutlich einfacher zu systematisieren ist und auch über ein System abzubilden ist, als jetzt eine Beratung. Weil da geht es um die Wurst, da muss ich maximal verbindlich sein und ins Detail gehen. Und das sage ich auch immer, unser System, unsere KI, ja, ist nicht der nächste Jordan Belfort. Und das ist auch nicht der entscheidende Punkt. Sondern wir schaffen es, durch mehr Speed-to-Lead und bessere Erreichbarkeit, ein Lead dann, wenn 80% Interesse noch vorhanden ist, zu einem Termin zu bringen, ja. Das in Kombination schafft es mehr Ergebnis, und deswegen ist dieses System so erfolgreich. Also wir haben Kunden, wo wir faktisch durch das System deutlich mehr Termine generieren, durch die beiden Vorteile, Speed-to-Lead und höhere Erreichbarkeit. Ist greifbar?
Ja.
Ja, okay.
Sehr gut.
Jetzt habe ich doch ein bisschen gepitcht. Ich wollte eigentlich gar nicht
pitchen heute. Nee, das ist gut. Ne? Genau, wir verlinken ja auch die Seite.
Okay,
easy. Und du hast ja auch viel erzählt, auch sehen, was ihr macht. Ne? Verlinken das auch, also gerne dort eintragen. Ne? Und gerade auch, ich glaube, das ist auch immer wieder im Thema Ego. Viele Leute, die denken, ja, ich habe ja hier krasses Sales-Team und das läuft alles super und alles. Ne, ich finde, da ist oft die Gefahr besonders groß. Also da hat man oft die größten blinden Flecken, ne? Wenn man halt denkt, so, ja, das kann ich, das weiß ich und so weiter. Ne?
Ja.
Haben wir beim Thema Verkaufsziele auch oft, Leute sagen, das kenne ich. Dann haben die irgendwelche 0815 Cialdini-Trigger, so mal Verknappung oder sonst was. Was halt das ist so Kindergarten, Grundschulverkaufspsychologie. Ne? Aber es gibt natürlich viel, viel mehr. Ne? So, ich glaube, das ist immer die Gefahr, wenn man sagt, da sind wir gut aufgestellt, das kennen wir. Lohnt sich immer, so einen ersten Blick reinzuwerfen. Das bietet wahrscheinlich auch an, ne? Dass man so eine Analyse-Check mal drüber guckt, ne? So.
Ja, richtig, genau. Man kann unseren WhatsApp-Agenten testen.
Cool.
Ja, den kann man direkt einmal testen in der Demo. Man kann sich bei mir dann direkt von der Sarah, bei uns heißt die Sarah von Sales Hub, kann man sich einen Termin mit mir einbuchen lassen, mit meinem Vertriebspersonal, je nachdem.
Cool.
Genau.
Können wir gerne verlinken, ne?
Gerne. Ja.
Sehr schön.
Ja, richtig. Ja. Ja, aber das ist auch super spannend zu sehen. Ne? Ich habe letztens an einem Tag 2 Kunden gewonnen für unseren KI-Agent, für unser WhatsApp-System. Und die hat mein Vollzeitvertriebler, der die Opening Calls macht und die Termine vereinbart, nicht gelegt, sondern die haben sich direkt über WhatsApp einen Termin mit mir gebucht, weil die nach der Eintragung angeschrieben worden sind. Okay. Und das ist schon spannend, wenn du merkst auf einmal, okay, das macht ein Mitarbeiter, der mich 2.000 bis 3.000 Euro im Monat kostet, plötzlich einen WhatsApp-Agent, der vielleicht ein paar hundert Euro kostet, in unserem Fall, mit Service, allem drum und dran.
Und das ist lustig, weil die wurden ja davon überzeugt, von dem, was sie selber kaufen wollen.
Das ist ein bisschen in sich Geschäft, so wie wenn einer auf LinkedIn jetzt eine Neukundengewinnung für LinkedIn verkauft.
Ja, gut, aber sie haben ja dann, wenn die auch sagen würden, ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert, hat ja funktioniert, wir sprechen ja gerade, ne?
Also, ja, ne? Ja, safe, ja. Aber beispielsweise, wir haben bei uns Premium-Saunenhersteller, Halleluja-Sauna ist bei uns Kunde, Fortbildungen im B2C-Bereich, im B2B-Bereich, Finanzdienstleister, Immobilienvertriebe.
Ein Top-Kunde von euch saß auch schon mal hier,
okay,
wo du gerade sitzt.
Genau, Küchenstudio-Einrichter,
etc.
Also von bis.
Ja, und da ist das natürlich super. Ich denke, gerade dieses WhatsApp-Ding, ne, so, wir haben auch Kunden so wie im Photovoltaik-Bereich so, und da ist so ein WhatsApp-Funnel, wirkt da so Wunder. Ne?
Also, wenn du dich in den Kunden reinversetzt, der trägt sich ja ein. So, das heißt, er hat in dem Moment ein Interesse. Und dann knüpfst du da an dem nächsten Punkt an. Das heißt, wenn er sich eine Info erstmal runterholt, also runterlädt, dann gibst du ihm erstmal Infos zu dem Thema, wofür er sich interessiert hat.
Ja, klar.
Und dann bietest du ihm den nächstlogischen Schritt an, was auch ein Vertriebler am Telefon machen würde, nach eins Rückfragen im Chat, willst du einen Termin buchen? Entweder der ist schon so heiß, dass er sich einen Termin gleich einbucht, ja, dann kriegt er 2, 3 Vorschläge, der muss nicht extra klicken und woanders draufgehen, sondern kriegt im Chat Zeiten vorgeschlagen, antwortet, ja, und kriegt dann ein Feedback und eine Terminbestätigung mit persönlichem Grußvideo von dem Geschäftsführer etc. für mehr Vertrauen. Oder aber, wenn er das noch nicht machen möchte, weil noch Unsicherheiten da sind, dann habe ich zumindest schon mal, okay, der hat sich eingetragen, der hat mir im Chat gesagt, das ist für ihn spannend aus dem und dem Grund. Und dann kann der Vertrieb da priorisieren. Und dann sind wir auch wieder bei mehr Speed to Lead.
Cool.
Was macht das Ganze herausfordernd und komplex? Und das sind wir bei den ganzen Details, dass du das halt an den Verkaufszyklus 1:1 anpassen musst. Dass du, wenn der Kunde kritische Rückfragen stellt, der KI-Agent, also das System, nicht anfängt zu fantasieren. Mhm. Ja, das macht KI ja gerne. Also wenn ich den jetzt frage, ja, ich kann heute nicht, dass dann keine Antworten kommen, ja, okay, dann sprechen wir in 2 Wochen nochmal, sondern dass du halt smart drauf eingehst. Mhm. Und deswegen fokussieren wir uns auch nur auf diesen Bereich und nutzen explizit dort KI. Du kannst dann auch viele andere Sachen machen, Gespräche automatisch, feedbacken etc. Aber
cool.
Das feinschleifen wir gerade konstant und ja.
Mega. Ja, cool. Klingt sehr spannend. Ja,
also okay, von daher, jetzt mit KI.
Nimmt Kontakt auf, ne? Aber nur ab einer bestimmten Größe, ne? Also habt ihr jetzt nicht irgendwie den einfachen Freelancer unterstützt, der jetzt
nicht, ne? Die sollten schon.
Was ist so ein Kriterium? Was ist euch wichtig so?
Einfach der Historie nach, wer bereits bei uns Kunde ist, von ab 50 Inbound Leads pro Monat. Und alles aufwärts ist natürlich super.
Ja. Ja. Okay. Und Bereiche hast du ja schon gesagt, verschiedene, ob das Sauna-Hersteller ist, ne, von Finanzdienstleister, so, ne, genau.
Ja, ja, also von, also aber auch von Leads, die sich eintragen für ein Webinar, ja, und die dann nochmal per WhatsApp für das Webinar eine Bestätigung bekommen, erinnert werden zuvor, danach dem Webinar ein Angebot bekommen für eine Beratung, wenn sie darauf Lust haben. Ja, so
ja,
what.
Ja.
Also wir sind auch, wir gehen mit einem guten, sehr starken Service da rein. Ne? Jeder Kunde, wir passen den Agenten entsprechend seines Verkaufszyklus an das CRM, setzen die Kampagnen jeweils dafür auf, also was er richtig genau.
Mhm. Ja,
aber alles Weitere, dann, wenn jetzt jemand Interesse hat in der Demo, weil muss man
einfach mal mit euch sprechen. Ja,
genau.
Sehr cool. Ja, dann vielen Dank, dass du hier warst. Super spannendes Gespräch, verschiedene Themen, Fehler, Engpässe im Vertrieb, CRM, alles Mögliche durchgegangen, aber auch genau Persönlichkeit, ne? Sehr, sehr spannend. Und ja, ansonsten an die, die jetzt ja zuhören, noch und schauen, gerne Kontakt aufnehmen, ne, bei euch. Ja, vielen Dank.
Matthias, vielen Dank für die Einladung. Mhm. Ja, kurz und knackig. Hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen. Wer sich über uns informieren möchte, bei Instagram Leon Pücker oder unsere Webseite www.saleshub2b.de, also saleshub2b for business, saleshub2b.de, einfach eintragen oder ansehen, genau.
Ja, perfekt. Genau, werden wir auch natürlich verlinken. Einmal in den Shownotes vom Podcast und natürlich auch bei YouTube drin.
Ja, voll gut. Vielen Dank.
Vielen Dank.